Was eine Bereicherung, oder? Was für ein besonderer Moment im Lobpreis, das mal ganz anders, viel langsamer als sonst, oder? Wir sind sonst viel schneller, ja, beim Singen, bei allem anderen nicht, aber beim Singen. Danke für den Ball, den du mir zugespielt hast aus dem Gemeindewochenende. Das wird jetzt hier für den Rest des Gottesdienstes so bleiben, dass wir uns da so ein bisschen beieinander bedienen, weil ich habe nämlich auch etwas mitgebracht, ganz für den Anfang, was ich bei dir gehört habe und was mir auch nochmal die Augen geöffnet hatte im Gemeindewochenende, weil man ja ganz oft so einen Moment hat, wo man dann da sitzt oder da steht und irgendwas wird dargeboten und man öffnet sich dem nicht. Ja. Und man ist einfach so da und denkt, naja, ist okay, aber mach erst mal, zeig mir erst mal was, bevor ich mal überlege. Und ich brauche euch heute, dass ihr euch von Beginn an öffnet. Euch einfach mal drauf einlassen, sagte der Michael nämlich auf dem Gemeindewochenende an so einem Moment. Das war so ein Spruch, den ich vor längerem gehört. Ich habe euch nämlich was mitgebracht. Für jeden eins. Und das ist wirklich wichtig für die Predigt. Ihr müsst mir dabei helfen. Also bitte nicht unbeteiligt bleiben, weil da ein ganz wichtiger Inhalt drin ist, und zwar für jeden eins. Keine Sorge, es sind keine Nierensteine. Ja, so viele hatte ich nicht. Ich habe auch hoffentlich keine. Auch keine aus. Aber es ist so eine Art wie Nierenstein. Und ich bitte euch, dass jeder sich einen nimmt. Ja, ich fange mal hier beim Dirk an. Nimm dir mal irgendeinen. Also es wird ein Spiel, ja, und ich, weiß ich, du kannst, wenn es ganz gut funktionieren soll bei dir, dann nimm halt zwei, nur es muss für alle reichen am Ende. Zack, ich mach mal hier, oder ich verteile mal hier, so, dass das schneller geht. Nee, die sind gewaschen, ja, also die sind sogar gewaschen, ja. Und ich erzähle euch mal so zwischendrin, so, sie kann sich, so, gib mal einen noch durch da. Ja, dass das schneller geht ein bisschen. Also ich kann ja euch in der Zwischenzeit erzählen, hat mir zwar die Fabienne verboten, aber ich hoffe, ihr seht, ihr nehmt auch dieses schöne Tupper-Schächtelchen wahr, ja, in dem das drin ist, weil ich hatte das nämlich in so einem profanes Schälchen getan, wo früher Schrauben drin waren, aus dem Baumarkt, so ein Ding. Und dann sagte die Fabienne, da willst du das reintun? Und ich so, ja, ist doch in Ordnung, oder nicht? Ich war ganz stolz auf mein kleines Schächtelchen aus dem Baumarkt. Das heißt, nein, das geht gar nicht, und dann musste ich das da nehmen. So, Jungs, ihr macht auch mit, ganz wichtig. Ja, sonst kriegt ihr mich, ich meine, ich hoffe, ihr kriegt die Predigt überhaupt mit, aber geht ja auch um den Inhalt. Ja, guck mal, bleibt was übrig. Also, ich hatte auch, so, du hast? Ja, das ist, könnte für die Windschutzscheibe. Ah, Lisa, dich könnte ich auslassen und Erbarmen haben. Du nimmst den, nee, willst du nicht, Lisa, willst du nicht. Willst du nicht. So, und jetzt bitte ich euch, diesen Stein zu nehmen, nicht runterzuschlucken, keine Sorge. Nein, no. Wer wirft den ersten Stein, ne? Ja, es wäre naheliegend, ne? Nein, ganz was anderes. Ich bitte euch, dass ihr euren Schuh aufmacht. Ich meine das wirklich ernst, dass ihr das tut. Und diesen Stein in euren Schuh reinmacht. Ernsthaft. Macht das bitte. Ich meine es wirklich ernst. Ich habe ihn auch. Also, und ich muss stehen. Ja, bitte. Lisa, die Arme. Du bist ein Held. Nett, oder? Du bist ein feiner Kerl. So. Habt ihr ihn drin? Alle? Ja? Wie, wer hat nicht mitgemacht? Die Lea hat noch nicht mitgemacht. Lea muss noch. Oh, hier. Ich, jetzt kann ich nicht mehr so gut laufen. Hier lassen. Bitte in deinen Schuh tun, Lea. Okay? So, merkt ihr ihn? Ja? Wie macht ihr das sonst? Also das Gefühl kennt ihr, oder? Stein im Schuh schon mal gehabt, oder? Also der eine oder andere zumindest. Ja? Was macht ihr dann so, um das Gefühl so loszuwerden? Sofort? Oder erstmal, also ich habe es öfter mal beim Joggen. Ja, dann laufe ich und plötzlich merke ich irgendwie so hinten rein oder irgendwie so ein Stein im Schuh. Ja, und dann laufe ich erstmal weiter. Ich denke dann immer so, ach, vielleicht geht es ja weg oder er fliegt wieder raus. Ja, jedes Mal. Oder ich versuche ihn so nach vorne zu schütteln beim Laufen. Ja, da gibt es ja so Techniken. Ne? Oder man hofft, naja, komm, ich muss ja nicht mehr so viel laufen. Klar, es wäre am besten sofort raus. Ne? Also den Stein raus aus dem Schuh, weil der zwickt ja nur. Ja, so einen komischen Schmerz habt ihr, merkt ihr es? Ja? So, lasst den mal drin. Also ich merke ihn aus. Ich habe uns einen Text mitgebracht. Und zwar den Text, den ich zur Einleitung ins Gemeindewochenende mitgebracht hatte, aber auch noch den Kram drumherum. Also für die, die nicht dabei waren, es ging hauptsächlich, ja, Stein im Schuh und Brille nicht auf. Das ist das. Sorry. Also es ging um 4. Mose 33, Vers 53. Da steht, nehmt das ganze Land in Besitz und lasst euch dort nieder. Ich schenke es euch für immer. Also was ist die Situation? Die Israeliten sind jetzt durch die Wüste gezogen, langsam wird Zeit, nach Kanaan einzuziehen. Und Mose spricht mit Gott, beziehungsweise Gott spricht mit Mose und sagt zu Mose, Mose, pass auf, das Land, was ihr da bekommt, das wird euer Land. Das gebe ich euch, damit ihr es besitzen sollt. Jetzt kann man sagen, ja, cool, ja. Nur, wenn man sich das klar macht, was da passiert ist, dann versteht man vielleicht, was manchmal heute passiert, da unten in Israel. Mit welchem Selbstverständnis die dort leben. Weil das ist nicht das Land, wo zufällig ihre Vorfahren mal irgendwann hingekommen sind. Oder wo sich irgendwelche Stämme zusammengefunden haben, wie bei den Germanen meinetwegen oder bei den Franken oder bei sonst wen auch immer. Ja? Sondern das ist das Land, das Gott ihnen gegeben hat. Der da oben hat gesagt, pass auf Leute, das gehört euch. Ihr sollt es besitzen. Es ist euer Eigentum. Im originalen Text, das ist ja hier die Hoffnung für alle, steht, in dem einen Satz steht zweimal drin, ihr sollt es besitzen. Nehmt es in Besitz. Also ihr seid da nicht Mieter oder Gast oder irgendwie sowas, sondern es soll euch gehören. Nur euch. Wie sich das angefühlt haben muss für die. Es gab in meinem Leben schon ab und zu mal Dinge, und das hat wenig mit denen zu tun, was ich heute so habe und besitze, sondern das war früher so eher in der Jugendzeit oder in der Kinderzeit, wenn man sich irgendwas aus tiefstem Herzen gewünscht hat. Und man hatte so den Eindruck, das werde ich nie haben. Ich weiß nicht, ob ihr Wessis das so kennt, aber so als Ossi hatte ich das. Es war ja nicht vorstellbar für mich als 12, 13-Jähriger, dass ich irgendwann mal im Westen bin und mir einfach im Laden eine Coca-Cola kaufe. Geschweige denn, das eine oder andere tatsächlich zu besitzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Israeliten genauso ging, weil Land besitzen, dass es ihr Land ist, ihr Staat, ihr Gebiet, wo sie wohnen, das Gefühl kannten die ja gar nicht. Das war gar nicht in deren Vorstellung, in deren DNA verankert. Das war etwas Unvorstellbares. Und vielleicht sagt Gott das deshalb so zu Mose in zweifacher Weise, dass er sagt, es soll euch wirklich gehören, es ist euers. Ihr sollt dahin ziehen. So eine Perle ist das, so mittendrin. So und jetzt der Rest drumherum. Wir sind im 4. Buch Mose, Aufzählung, Numeri. Also Da geht es um ganz genaue Dinge. Ja, da wurde so genau gesagt, wann sind sie wohin gezogen, mit welcher Herde, mit welchem Schaf, in welcher Situation. Ja, ob das Schaf blau oder grün oder braun war. Alles genau aufgeschrieben. Deswegen habe ich den Eindruck hier an dieser Stelle, das könnte sein, dass es auch wirklich genau so war. Und dass Gott hier jedes Wort wichtig ist. Aber wenn es so ist, dann wird es schwierig. Weil da steht zur Einleitung, dort sprach der Herr zu Mose, also als Einleitung. Sagt den Israeliten, wenn ihr in das Land Kanaan eindringt, sollt ihr alle Bewohner vertreiben. Zerstört ihre Götterfiguren aus Stein und Metall, reißt die Altäre ab, die sie auf den Hügeln und Bergen gebaut haben. Nehmt das ganze Land in Besitz und lasst euch dort nieder. Ich schenke es euch für immer. Teilt es durch das Los und euch auf. Dabei sollt ihr den großen Stämmen mehr Land geben als den kleinen. Wenn ihr aber nicht alle Bewohner des Landes vertreibt, werden euch die Zurückgebliebenen, und jetzt kommt gleich der Aha-Effekt, hart unterdrücken. Sie werden euch quälen wie Splitter im Auge oder Dornen unter den Füßen. Und jetzt wird es ganz hart. Jetzt kommt dieser Gott des Alten Testaments, wie wir mal sagen. Ja, dieser böse Gott, dieser grausame Gott. Der sagt, der droht jetzt. Und sagt, wenn ihr also das nicht tut, dann werde ich mit euch tun, was ich mit ihnen vorhatte. Da ist er. Dieser Grausame. Bäm. So, und jetzt hadern wir, oder? Mensch, also, jetzt geht das noch? Jetzt mal allen Ernstes, also jetzt im 21. Jahrhundert kann Gott sich so aufführen? Also heute würde er es wahrscheinlich anders machen. Ne? Mehr mit Peace und so, mehr mit, na ja, komm, irgendwie glauben wir doch alle an den gleichen Gott und irgendwie, Mann, wir sind doch alle gleich und keiner ist mehr als der andere und keiner ist wichtiger als irgendwas. Und vieles geht doch auch mit so ein bisschen Psychologie und Freundlichkeit und nett. Gott wird es heute mit uns anders machen, oder? Wenn wir das jetzt wären, also nicht so ein zurückgebliebenes, dummes Volk wie die Israeliten, wie wir sie so ganz gern hinstellen, oder? Das sind ja die, die ständig, wir hatten das auch im Hauskreis die Tag, die immer so rumgemurrt haben. Ja? Denen es so schnell bei die Lippen kam, mit Gott zu hadern. Das war ja auch wirklich schlimm, oder? Die hatten immer das Manna die ganze Zeit, also dieses hervorragende, leckere Manna. Und das jeden Tag, Tag aus, Tag ein, morgens, mittags, abends, ein Tag nach dem anderen, ewig. Und dann fangen die wirklich an, irgendwann mal zu sagen, wir hätten gern mal ein Stück Fleisch. Also das wäre bei uns heute anders, oder? Wir würden da ganz anders reden. Wir wären sehr demütig und ruhig und würden das über Jahre ertragen. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend Manna, Müsli oder irgendwie sowas. Wir würden auch nie von Gott erwarten, dass er sich uns zeigt, ständig in unserem Glaubensleben, oder? Wir würden das nicht erwarten, dass er jeden Tag da ist, weil diese Israeliten haben ja ständig gejammert, wo ist denn Gott? Wo ist er denn? Das machen wir nie, oder? Wir gehen nie her und sagen, Herr Gott, ich spüre in dem Moment gar nicht. Wo bist du, Gott? Warum bist du nicht da? Also wir wären nicht wie die Israeliten und deshalb wäre Gott auch mit uns ganz anders. Er würde sagen, pass auf Leute, wisst ihr was, jetzt geht ihr da erstmal in dieses Land und dann guckt ihr mal, wie ihr euch da fühlt und wie das so geht mit den Leuten da, wie ihr so klarkommt mit den anderen. Und da sind halt auch diese Götzen, ja, da sind die, und Gott zählt das auf, das finde ich spannend, habt ihr das gemerkt? Also er sagt nicht die Götzen, sondern er macht denen das Licht an und sagt, pass mal auf, da gibt es die aus Stein und die aus Metall gegossenen und dann gibt es aber auch noch die Altäre, die da irgendwo auf den Hügeln sind. Also er differenziert, als hätten die, ne, ich meine, wenn sie eins konnten, die Israeliten, dann selber Götzen bauen, ja, das haben sie auch drauf gehabt, also und die wussten, wie das geht, Altäre bauen aus Stein, aus Metall oder sonst was auch immer. Aber Gott führt sie genau auf diesen Pfad und sagt ihnen, alles weg. Weil sie halt so primitiv waren. Bei uns wird das anders machen. Da wird er sagen, händelt doch erstmal ein bisschen mit diesem Kram. Schaut doch erstmal, ob das überhaupt einen Impact auf euch hätte. Ob euch das überhaupt berühren würde. Dieser Kontakt mit den Dingen, die da so sind. Jetzt sagst du, okay, Henrik, jetzt bitte nicht nochmal eine Predigt über falsche Götzen in meinem Leben. Habe ich schon 100 Mal gehört. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns da immer wieder dran erinnern will. Ich glaube, genau deshalb differenziert er hier so. Passt auf, Leute. Ja, ich weiß, ihr wisst, dass ich nicht möchte. Das hätte er genauso zu den Israeliten gesagt. Ich weiß, dass ihr wisst, dass ich mit diesen Göttern nichts zu tun haben will. Und trotzdem sage ich es euch nochmal ganz konkret, ganz genau, was da alles so ist, ihr Lieben. Da begegnen euch die unterschiedlichsten Dinge, die euch erzählen wollen, euer Gott ist nicht so wichtig. Schau mich doch an, ich kann dir genauso viel bieten. Was ist deine Götze? Nochmal, war auch schon oft formuliert, die beste Definition, die ich je gehört habe, war die, das ist das, wovor ich niederknie und sage, bitte erlöse mich. Und jetzt sagst du, das mache ich nicht. Ich knie nirgends, nie vor irgendjemandem. Einmal vielleicht vor meiner Frau. Noch nicht mal das. Ja, in dieser einen Gelegenheit. Jonas, hast du gekniet? Ja, nee, ne? Also wer hat gekniet beim Heiratsantrag? Fabi auch nicht? Hat er gekniet? Nein. Wann knien wir vor irgendwas? Na, klar machen wir das nicht. Aber diese Grundidee und dieser Gedanke, bitte erlöse mich. Oh, in wie viel steckt das drin? Leute, in wie vielen Dingen steckt das drin? Aber das ist noch ein weiterer Aspekt. Da war ja das, wo, also mit diesen Götzen kommen wir auch klar, oder? Das ist uns auch so ansatzweise noch geläufig und okay, finden wir das, naja, das ist ja eh tot, das ist ja eh nur Schrott, ja, und wenn es Gott gibt, wenn es ihn überhaupt gibt, dann sind diese ganzen Götzen, kann ja dann nur Schrott sein, dann macht es ja auch nichts, das alles wegzuhauen. Ja. Was uns dann mehr Schwierigkeiten macht, ist, ihr sollt alle Bewohner vertreiben. Im Urtext steht, treibt sie vor euch her, treibt sie weg. Das hört sich echt gemein an. Ne? Das ist jetzt echt nicht nett, aber Leute vor mir hertreiben. Also das so mit dem Götzendienst kriege ich klar in meinem Leben, aber könnte es sein, habe ich mich gefragt, dass es in meinem Leben Menschen gibt, die ich vor mir hertreiben sollte? Im Hauskreis, bei uns letzte Woche, hatten wir es einfach. Da brachte jemand einfach ein Beispiel mit. Wo uns allen klar war, zumindest allen drumherum, der Person nicht, weil sie einfach zu viel Herz hätte, zu sagen, oh, diese Person sollte ich nicht mehr in meinem Umkreis haben, aber alle, die überhaupt keine innere Beziehung haben zu dieser anderen Person, die sagen, ja dann weg damit. Raus aus deinem Leben. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir solche Texte nie isoliert sehen sollten und nie sagen sollen, so, das ist jetzt meine Botschaft für mein Handeln und so mache ich das jetzt für den Rest meines Lebens. Aber es ist ein Teil von Gottes Botschaft. bitteschön ein Teil, aber ein Teil, wo Gott es offensichtlich ernst meint und Gott uns wohl auch irgendwie eine Botschaft geben will, uns das mitteilen will. Und ich denke, dass Gott einen Grund hatte. Und manchmal ist es so, wie es da steht. Sieh zu, dass du die aus deinem Land vertreibst, wenn du dieses Land einnehmen willst. So hart es klingt. Es gibt Personen in unserem Umfeld, die klauen uns jegliche Form der Göttlichkeit. Sie nehmen sie uns weg, weil sie uns Dinge anbieten, die mit Gott nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass Gott sagt, schau dahin. Und zwar genau dann, weil jetzt kommt unsere Perle. Nämlich dann, wenn du dieses Land, in dem du leben sollst, wirklich besitzen willst. Wenn du in diesem Land wirklich Eigentümer sein willst, dann kann es sein, dass es auch mal Personen gibt, von denen man sich trennen darf, genauso wie von irgendwelchen falschen Götzen, mit denen wir so rumlaufen. Und das heißt ganz klar nicht, dass ich irgendeine Aufgabe Gottes übernehme, nämlich über diese Person zu richten, weil das nämlich hier auch so. Und ich glaube, dass deswegen auch Gott das so klar sagt hier an dieser Stelle. Ich mache das, was ich vorhatte mit ihnen oder mit euch. Nicht, ihr seid maximal diejenigen, die meinen Auftrag ausführen. Aber ich bin es. Und für alle die, die jetzt sagen, oh, was ist denn das für Gott und so und was ist denn mit all den anderen? Und witzigerweise auch gestern Abend haben Fabienne und ich ein Interview gesehen mit einer Frau, die so im christlichen Bereich groß geworden ist. Und genau daran ist ihr Glaube zerbrochen, dass sie gesagt hat, ja, aber wie gehen wir mit den Menschen außerhalb unseres Glaubens um? Wie denken wir über die und wie gehen wir mit denen um? Und was glauben wir, wie viel Erlösung hat Gott für die parat? Kann es sein, dass Gott für die nichts parat hat? Aber wenn ich diesen Text hier lese, dann sagt er mir, und wenn ich den in den Zusammenhang stelle, mit all den anderen Texten, die ich dann finde, dann steht hier, was ich mit ihnen vorhabe bzw. hatte. Das zeigt mir, dass Gott einen Plan hat mit ihnen. Das sagt er hier zum Schluss. Er sagt nicht, die sind mir doch total egal, sondern Gott hatte was vor mit ihnen. Vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott hat mit jedem etwas vor. Es gibt nicht diesen Gott, der sich nur für Christen interessiert und diesen Gott finde ich auch überall in seinem Wort, überall. Wo er sagt, ich kümmere mich um jeden, ich kümmere mich um jede Blume, ich kümmere mich um jedes Haar, ich kümmere mich um jede Fliege, jeden Spatz und natürlich auch um die Kanaaniter und wie sie alle heißen dann da. Ich habe einen Plan, aber das hat mit uns nichts zu tun. Und manchmal müssen wir auch in unserem Leben akzeptieren, dass wir nicht jeden davon überzeugen können, dass der Weg mit Gott der richtige ist. Und so war es anscheinend bei den Kanaanitern. Sie ließen sich nicht davon überzeugen, dass der Weg mit Gott der richtige ist. Und was Gott mit ihnen macht, ist sein Entscheiden. Er ist der Souverän. Wie weit willst du da gehen in deinem Leben? Wie viel Ernst willst du machen? Soll ich dir was sagen? Ich glaube, das ist keine Erlösungsfrage. Ich glaube ganz sicher, du kannst gehen durchs Leben, wie du möchtest. Du entscheidest das. Du kannst sagen, okay Gott, ich mache es exakt, wie du es sagst. Du kannst aber auch sagen, ich werde in dieses Land einziehen mit dir, ich werde den Jordan tatsächlich übertreten. Aber ich lasse diesen komischen Stein da in meinem Schuh. Und er wird dich piesacken. Dieser Stein wird dich piesacken. Wenn du die Götzen aus deinem Leben nicht rausschmeißt, wenn du diese Altäre auf diesen Hügeln, die du anbetest, immer noch, wenn du die nicht abreißt und wenn du das nicht aus deinem Leben raustreibst, was da nicht reingehört, um mit Gott zusammenzuleben, dann wird dich dieser Stein im Schuh für den Rest deines Lebens piesacken. Und ich war gnädig, ich habe euch einen Stein mitgebracht. Aber nur deshalb, weil die Dornen an unseren Rosen zu Hause, die sind noch so weich, dass ein Stein schlimmer. Sonst hätte ich euch vielleicht im Herbst, bringe ich euch dann Dornen mit. Ich denke, Gott, warum will Gott, dass wir das heute lesen? Warum steht das hier in seinem Wort? Wir waren damals nicht dabei. Wir können maximal irgendwie versuchen nachzufühlen, aber ganz, das steht jetzt nun mal da drin und wie ich eingeleitet habe vorhin, in einem Buch, wo es Gott dann tatsächlich auch um Genauigkeit ging. Nicht um Botschaft, nicht um Bogen, sondern auch Genauigkeit. Ich denke, es ist eine Handlungsanweisung hier für uns. Eine ganz klare Handlungsanweisung. Und die Frage ist an dich, genauso wie es die Frage an die Israeliten war damals. Möchtest du das überhaupt? Oder versuchst du weiterhin, diesen Stein so ein bisschen wegzuschütteln? Versuchst du, diesen Stein irgendwie wegzuzaubern oder hoffst du, dass du ihn nicht mehr spürst? Wie es ja manchmal ist bei uns im Leben. Wir merken ihn dann irgendwann nicht mehr. Wir kriegen den Schmerz gar nicht mehr. Wir gewöhnen uns an diesen Schmerz. Und erst wenn er raus ist, merken wir, wie gut dieses Leben ist in diesem Land. Bist du bereit, den Jordan zu übertreten? Möchtest du in dieses Land? Aber dann treib da nicht dein eigenes Ding. Sondern frag dich, was Gott möchte. Wie dieses Land aussehen soll, das Gott für dich bereitet hat. Und mach ernst. Und jetzt bitte ich dich, dass du dich mit mir darauf einlässt, diesen Stein wieder rauszuholen. Komm, wir holen ihn raus, okay? Also ich muss dann immer hier so schütteln. Könnte man ja noch viel Metapher draus machen, oder? Also manchmal schüttelt man, denkt, er wäre raus. Ja, und dann ist er doch noch drin. Ja, können wir eine lange Geschichte draus machen. Predigt könnte noch eine Stunde gehen. Ja. Habt ihr ihn? So, jetzt komm, wir gehen jetzt raus. Egal, ob es regnet oder nicht. Ich hoffe, es regnet nicht. Komm, ich meine es ernst. Komm, wir gehen raus. Habt ihr euren Stein? Habt ihr ihn? Seid ihr alle da? Ja. So, habt ihr ihn? Ja. So, wir gucken jetzt am besten in die Richtung, weil nicht, dass wir hier, ich meine, so weit fliegt er hin. Aber komm, lass ihn uns wegschmeißen, diesen Stein. Ja, also pass auf, aber nicht einfach so. Ja, nicht einfach so, sondern so mit Bewusstsein. Mit diesem, ja, ich will diesen Stein nicht in meinem Schuh haben. Ich will das anders haben in meinem Leben. Dann lass dich drauf ein und schmeiß ihn in dem Bewusstsein weg und sag, ich will das nicht in meinem Leben. Ich will ernst machen, Herr. Und so weit, wie es geht, zurückkommt, okay? Jetzt, 1, 2, 3. Okay, die Arme nach. Geh mal wieder rein. Ist keiner verletzt, oder? Alle noch. Keiner. Ein Loch im Kopf von diesen. Also ich habe euch versucht bewusst nicht zu überfordern und euch jetzt ganz konkret schon zu bitten, binde doch an diesen Stein das, wovon du glaubst, dass es dich am meisten davon abhält, das Land Gottes in Besitz zu nehmen. Das wäre dann zu viel Hokuspokus für mich. Ja, für so einen Typ, für mich wäre das einfach zu viel. Mir geht es darum, dass wir das Prinzip verstehen. Dass wir manchmal weit ausholen müssen und dass dieser Mist, der da ist in unserem Leben, der uns davon abhält, mit Gott ernst zu machen, dass der manchmal weit weggeschmissen werden muss. Wir können damit nicht dealen. Das funktioniert nicht. Wir sind nicht in der Lage. Gott weiß, dass das war damals so und wir sind kein Deut schlauer als die Israeliten. Wir sind kein Deut besser. Nicht einen Deut. Und deshalb sagt uns Gott, pass auf, Junge, pass auf, Mädchen, wenn du in dieses Land möchtest, und wenn du spüren möchtest, was es bedeutet, mit mir zusammen zu leben, dann reiß diese Altäre ab. dann treib das vor dir her, was da in diesem Land nicht leben soll. Und mach ernst. Weil es ist dein Land, verstehst du? Es ist nicht irgendetwas, wo du mal so ein bisschen da sein kannst. Es ist dein Land, es gehört dir. Wo Gott mit dir wohnen möchte, wo im geistlichen Sinne Milch und Honig fließen. Ich möchte mit euch darum beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, manchmal kommt uns das so konsequent vor. Viel zu konsequent und es zieht sich in uns zusammen und wir fragen uns, Herr, ist das wirklich, kannst du das so meinen, Herr? Aber Jesus, wie ernst du es meinst, haben wir dann gesehen. Du bist ans Kreuz gegangen für uns, für unseren Weg und hast uns damit den Weg in dieses Land bereitet, Herr. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du es uns zeigst. Und jetzt hilf uns, dass wir bereit sind, durch den Jordan zu gehen und zu sagen, ja, Herr, ich möchte das. Ich möchte in diesem Land leben. Großer Gott, hab Dank für deinen Plan, den du hast mit uns und allen Menschen auf dieser Welt. Aber hilf uns, dass wir auch so ernst machen, wie du ernst machst mit uns. Dass wir dieses Land einnehmen, dass wir Inhaber werden. Dass wir uns dort so verhalten, als würde es uns gehören. Wir wollen keine Mieter mehr sein oder spontane Gäste in deinem Land, Herr. Wir wollen dort wohnen. Und wir danken dir, dass du uns diese Städte bereitest. Für diese Botschaft seit tausenden von Jahren, dass du den Platz für uns bereithältst. Großer Gott, hab Dank, dass du auch hier bist bei uns und dass du uns ziehst, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern dass wir ihn mit dir gehen können. Hilf uns abzureißen in unserem Leben, all das, was da nicht hingehört in unser Leben. Schenk uns die Bereitschaft in unserem Herzen, weil wir darin erkennen, dass es dein Wille ist und weil wir erkennen, dass unser Leben dadurch wertvoller wird, weil wir auf Dinge verzichten. Großer Gott, hab Dank, dass deine Weisheit darin steckt und nicht unsere. Und nun hilf uns, dass wir deiner Weisheit vertrauen. Amen.